Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
und Wiebke Neumann. Ein wunderschönes Hallo von unserer Seite. Herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge unseres Schöneberg-Podcasts. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und wir sind auch an einer ganz besonderen Location. Wir sind nicht in unseren heiligen Hallen, sondern in Schöneberg heute mal unterwegs. Wir sind zu Gast auf dem EUREF Campus in Schöneberg und begrüßen ganz herzlich Karin Teichmann. Hallo Karin, schön, dass du beim Schöneberg-Podcast dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Geborene Bremerin, Wiebke, ich habe vergessen, dich zu begrüßen. Hi Wiebke, Wiebke ist natürlich auch da, Entschuldigung. Geborene Bremerin, in Berlin, Paris, Straßburg, Wirtschaftswissenschaften studiert, ab 2001 in verschiedenen Positionen bei Berlin Partner gewesen, dem Wirtschaftsförderer des Landes Berlin und seit 2017 für die EUREF AG tätig, zunächst als Prokuristin, ab 19 dann im Vorstand und seit diesem Jahr auch Sprecherin des Vorstandes.
Und hier, wenn wir hier auf dem EUREF Campus sind und auf dem Gelände, dann reden wir auch sehr viel über Zukunft und über Klimaneutralität. Das, was wir für Berlin am besten bis vor 2045 erreichen wollen, das habt ihr hier schon erreicht. Das heißt, das Ziel hier auf dem Campus ist der Aufbau eines klimaneutralen Zielquartiers mit angewandter Forschung und Unternehmen. Es geht sehr viel um Energie- und Mobilitätswende und hier auch gemeinsam an diesen Themen zu arbeiten. Und darüber werden wir sicherlich im Laufe des Podcasts hier noch ganz viel sprechen, wie weit ihr damit seid und was ihr vielleicht auch dem Rest der Stadt da noch empfehlen könnt, wie wir das schneller und besser machen.
Ich steige mal mit einer ganz sanften Frage ein. Ich mache ja historische Touren durch Schöneberg und wir landen auch immer wieder beim EUREF Campus. Die erste Frage ist natürlich, was ist denn EUREF? Wenn du das unseren Zuhörenden mal kurz erklärst und die spannende Frage, die dann darauf folgt, ist immer, was passiert hier eigentlich? Seit 2007 wird hier viel entwickelt, ehemaliges Industrie- und Bahngelände und ihr habt hier echt was hochgezogen und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend und unsere Zuhörenden sollten das mal von dir erklärt bekommen.
Also EUREF, auch wenn wir es so nicht mehr aussprechen, steht für Europäisches Energieforum. Das Areal haben wir 2008 von der GASAG erworben. In Berlin ist ja durch den besonderen Status Westberlins sehr lange Stadtgas noch gelagert worden. Das heißt, der Gasometer Schöneberg war auch wirklich lange noch bis Mitte der 90er Jahre als Gasometer in Betrieb, ist dann, als Berlin ans russische Erdgas seinerzeit angeschlossen wurde, abgeschaltet worden. Und dann war das hier eine, ja, man muss es eigentlich Industriebrache nennen, ein Nichtort im Bezirk, gated. Man hat es wahrgenommen, der Gasometer stand dann nun da, aber ansonsten war hier nichts. Dann hat Reinhard Müller das Areal 2008 erworben und hatte einen Gasometer. Es war also in gewisser Hinsicht naheliegend, hier rund um das Thema Energie, Energiewende, Zukunft der Energie zu arbeiten. Jetzt heißt heutzutage jedes random Immobilienprojekt in Berlin und darüber hinaus Campus. Der EUREF Campus ist aber tatsächlich schon immer als Campus angelegt gewesen. Das heißt, wir haben von Anfang an das Thema Universität mitgedacht. Und so ist hier ein Ort entstanden, an dem heute 7000 Menschen arbeiten, forschen, lehren, lernen, rund um die Themenfelder Energie- und Mobilitätswende. Wir sprechen von 150 Unternehmen. Das ist aber eigentlich keine so gute Angabe, weil einige davon haben deutlich über 1000 Mitarbeiter hier auf dem Campus, wie die Deutsche Bahn, und andere haben 2,5. Also alle Größenordnungen. Der gemeinsame Nenner ist tatsächlich das Thema, die Energie- und Mobilitätswende.
Wenn wir jetzt hier über den Campus, den du gerade schon angesprochen hast, und auch das Gelände uns vergegenwärtigen, dann kommt man ja schnell zum Gasometer und auch zur Diskussion darum. Das war, glaube ich, eins der Themen, was einfach viele Schönebergerinnen und Schöneberger jetzt in den letzten Jahren auch mit dem EUREF Campus verbunden haben, den Ausbau, den Innenausbau des Industriedenkmals. Und es gab auch viel Protest dagegen. Viele wollten die ursprüngliche Form, die offene Form erhalten. Es gab aber auch viel Unterstützung, weil ja da auch, also ihr das nicht einfach so ausgebaut habt, sondern ja auch einen Grund hatte. Wie hast du diese Debatte empfunden da so drumherum? Wie hat euch das hier beschäftigt? Und vielleicht kannst du auch mal ganz konkret sagen, was wurde denn ausgebaut und wie war das auch mit Denkmalschutz und so weiter?
Das ist jetzt die Kategorie, wo du sagen kannst, was du schon immer mal sagen wolltest.
Nein, das war ja mit Anlauf. Wir haben den Gasometer als Herz des EuRef Campus uns ja bis zum Schluss aufbewahrt. Wir haben den Standort entwickelt mit zunächst der Instandsetzung der denkmalgeschützten Gebäude, die wir hier haben. Das ist ja nicht nur der Gasometer, das sind viele alte historische Industriebauten, sehr, sehr hochwertig, die wurden instand gesetzt, dann entstanden smarte, schon damals, heute heißt es Smart Buildings, schon damals smarte Büros, die mit jedem Gebäude noch smarter wurden, noch digitaler. Ja, und am Ende stand das wichtigste Projekt dann noch vor uns, der Ausbau des Gasometers. Man muss dabei sagen, der Gasometer ist ja ein Industriedenkmal, da kann überhaupt nichts ausgebaut werden. Den wir genutzt haben in der Zeit, in der wir den Standort entwickelt haben, als Event-Location, und zwar indem wir dort eine Kuppel errichtet haben. Der ein oder andere mag sich erinnern aus dem Fernsehen, von der Günther Jauch Talkshow, live aus dem Gasometer
in Berlin-Schöneberg. Oft gesehen und oft geflucht.
Das waren wir, und das war gut damals, das hat den EuRef Campus tatsächlich auf der Landkarte verortet. Da wusste dann auch der Taxifahrer, wo das ist, der Gasometer Schöneberg.
Und auch größere Events in der Zeit,
ne? Naja, in der Jauchzeit weniger, denn da war es etwas schwierig, in der Jauchkulisse Events zu veranstalten, war auch möglich, aber relativ aufwendig. Aber nachdem Günther Jauch dann seine Talkshow beendet hat, haben wir das als Event-Location genutzt und hatten große Veranstaltungen, G7, G20.
Das Vorwärtsfest.
Unter anderem.
Ein SPD-Debattencamp.
Aber auch Parteitage anderer Parteien. Ich erinnere mich an die Grünen und die Linken, die ihre Parteitage hier veranstaltet haben. Ja, aber irgendwann war es dann soweit, dass der Gasometer anstand. Und wir hatten von Anfang an vereinbart, dass wir mit dem Ausbau des Gasometers, zu dem sage ich gleich nochmal was, auch die Instandsetzung des Gasometers natürlich finanzieren und durchführen werden, sodass wir bei dem Ganzen von zwei Baustellen sprechen. Denn das alte Stahlgerüst musste instand gesetzt werden, sehr aufwendig. Und der Neubau im Stahlgerüst errichtet werden, warum poche ich da so drauf, weil es wirklich zwei Baustellen sind, es gibt an keinem Punkt eine Berührung zwischen diesen beiden Bauwerken. Das Stahlgerüst darf nicht berührt werden vom Neubau. Das heißt, wir haben wirklich im Inneren des Gasometers einen Neubau errichtet. Relativ komplex, zwei Baufirmen, zwei Baustellen, zeitgleich, aber auch nur das war wirtschaftlich sinnvoll, weil da hatten wir die Kräne etc., die man dafür braucht. So, man beginnt sowas erst bei dem Invest, das deutlich sechsstellig ist, natürlich erst, wenn man weiß, dass das auch jemand braucht. Das heißt, wir haben zuerst einen Mieter gehabt für das Projekt, in dem Fall die Deutsche Bahn, die sich entschieden hat, die Digitalisierung der Schiene hier aus Schöneberg zu betreiben. Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für Berlin, für den Bezirk und auch für den EuRef Campus, weil das wirklich sehr passgenau ist, die Zukunft der Schiene. Und ja, wir hatten im Vorfeld natürlich definiert, wie so ein Ausbau aussehen kann. Und das wurde dann, der ein oder andere mag sich entsinnen, dann zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, jetzt geht's los, in Frage gestellt. Die Diskussion wurde geführt, ob der Gasometer ausgebaut werden muss und wenn ja, wie hoch. Jetzt gehört es, glaube ich, inzwischen zum guten Ton in Berlin, dass jedes größere Projekt auch von Diskussionen begleitet wird, die mehr oder weniger emotional geführt werden. Wenn man sowas zum ersten Mal macht, ist das auch durchaus beeindruckend. Mich hat das, weil es dann häufig auch sehr persönlich gleich wird, die Diskussion doch teilweise auch etwas mitgenommen. Da kann ich Kevin Kühner zitieren, der mir seinerzeit sagte, passt echt, Nerven nicht verlieren, das wird genau das Projekt sein, das am Ende alle schon immer gut fanden. Und genauso ist es jetzt auch gekommen. Jetzt haben wir den Gasometer ausgebaut. Der Neubau steht. Er ist auf Wunsch der Denkmalpflege dem alten Gastank nachempfunden. Er hat eine atemberaubende Dachterrasse, die wir auch öffentlich zugänglich machen werden. Wir werden ab Mitte des nächsten Jahres wieder eine Veranstaltungslocation auf dem EuRef Campus haben. Ich glaube, es ist ganz, ganz toll geworden. Und ja, inzwischen fand es jeder schon immer gut.
Richtfest ist ja gerade gewesen, wann ist Eröffnung?
Naja, diese eine Eröffnung gibt es natürlich nicht. Einerseits zieht die Deutsche Bahn ein, an die wir jetzt nach und nach etagenweise Flächen übergeben werden. Wir sprechen ja von 12 Büroetagen à 2000 Quadratmetern. Das ist schon ein Riesengebäude. Das wird nicht am Tag X bezogen, sondern nach und nach. Und wir kümmern uns natürlich zuerst um unseren Mieter und dann werden wir im Sommer nächsten Jahres die Event-Location in Betrieb nehmen. Da ist der BDI mit dem Tag der deutschen Industrie der erste Nutzer im Juni nächsten Jahres.
Alles klar. Ich will noch mal ins Jahr 2008 zurückgehen. Das ist ja ein Mammutprojekt, was hier hochgezogen wurde. Ich kenne die Region hier noch, bevor hier was entstanden ist. Hier waren Schrauberbuden, Kleingewerbe, alles sehr dunkel. Ich habe hier früher einen Studienfreund gehabt, den ich über die Torgauer Straße nochmal besucht habe, in der Leberstraße. Und ich habe mir mal vor Jahren die Mühe gemacht, man muss ja auch selbstkritisch mit der eigenen Partei manchmal sein, zu gucken, wie die SPD auch darauf reagiert hat, was hier so los ist und was ihr vorhabt, was die Idee von Reinhard Müller gewesen ist. Da war ja nicht gleich von Anfang an, waren ja keine Jubelstürme von wegen, das wird super und wir unterstützen euch, sondern da war sehr, sehr viel Skepsis. Wie habt ihr das damals geschafft, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und auch Partner an Bord zu holen? Also ich muss jetzt keine Geheimnisse verraten, aber vielleicht so ein bisschen das Erfolgskonzept. Weil es wird ja zum Erfolgsschlager. Ihr verdoppelt quasi den EUREF jetzt in Düsseldorf. Ich gucke gerade auf, das ist glaube ich das Modell drüben, was ich gerade sehe. Also es funktioniert.
Das aber auch schon nächstes Jahr bezugsfertig ist. Also auch der EUREF Campus Düsseldorf ist zumindest im ersten Bauabschnitt auf der Zielgeraden. Das kann man aber nicht vergleichen. Wir haben es Düsseldorf natürlich viel leichter gemacht, weil wir ja einen Beweis hatten mit dem EUREF Campus Berlin. Da konnte die Politik herkommen und sehen, die können sowas. Berlin musste das ja damals auf dem Papier kaufen, glauben. Und ja, heute sagt jeder, das ist ja total naheliegend, sowas zu bauen. Aber 2008 auf das Thema Energiewende zu setzen, auf das Thema smarte Büros, Co-Innovation, Co-Creation, das waren ja noch gar nicht die Themen der Zeit. Was macht den EUREF Campus aus? Ich habe gesagt, hier arbeiten Leute an einem Thema. Das heißt, ich habe hier viele Außenflächen, Restaurants etc., wo ich Leute treffe, die am selben Thema arbeiten. Das heißt, es geht immer um den Austausch. Das war 2008 auch noch nicht so. Da hat jeder sein Büro bezogen und einen Pförtner unten hingesetzt. Deswegen kann man die Politik da auch nicht ganz so doll schelten, dass sie da nicht von Anfang an dran geglaubt hat. Trotzdem war es ein schwieriger Weg und auch nicht verhehlen, dass insbesondere die Grünen hier im Bezirk sich da sehr schwer mitgetan haben, obwohl ich immer gesagt habe, das ist euer Thema. Wir arbeiten hier rund um das Thema Nachhaltigkeit. Aber irgendwie mochte es niemand so recht glauben. Unser erster großer Mieter war tatsächlich Schneider Electric. Ist vielleicht nicht jedem bekannt, ist ähnlich groß wie Siemens, aber eben ein französischer Weltkonzern, ein Technologiekonzern.
Klingt gar nicht so französisch.
Der hier mit uns die ersten intelligenten Gebäude gebaut hat. Das brauchte, glaube ich, so ein bisschen den französischen Approach, dass man Trial and Error mal Gebäude baut und schaut, was geht nicht. Das hat gut funktioniert. Daraus ist eine Partnerschaft entstanden, so sehr, dass Schneider Electric jetzt mit dem Headquarter für den deutschsprachigen Raum auf den EUREF Campus Düsseldorf geht. Also wir hatten einen Ankermieter. Wir hatten sehr schnell auch die Technische Universität Berlin. Und dann ist das organisch gewachsen. Und irgendwann, ich glaube, um so einen Campus zu haben, braucht man Pi mal Daumen 1000 Leute. Dann wird das logisch. Dann trifft man auch mal Leute, die man nicht kennt, ohne dass es zu groß ist. Wir hatten erste Gastronomien. Und heute ist es so, dass wir eine ellenlange Warteliste führen. Also in Berlin haben wir keinen Quadratmeter mehr zu vermieten. Und dass uns inzwischen auch alle Parteien gut finden. Wir sind ja ein politisch auch sehr bespielter Ort, bis hin zur Bundespolitik, die hier Sondierungsgespräche geführt hat. Wir haben viele Veranstaltungen von Ministerien, aber eben auch aus der Landespolitik und aus dem Bezirk zeigt also, dass wir damals mit Glück oder Verstand auf die richtigen Themen gesetzt haben.
Wahrscheinlich beides. Ne?
Vermutlich. Ja, und jetzt, du hast schon vorhin die beeindruckenden Zahlen, 7000 Leute, die hier arbeiten, lernen, sich austauschen. Das ist ja schon eine kleine Stadt oder eine mittlere Stadt fast schon, wenn man aus Sachsen-Anhalt kommt. Wie ist es denn mit den Umliegenden, die hier so leben? Wie können die denn auch den Campus irgendwie erleben, erkunden? Und zweite Frage, wie ist das mit den ganzen 7000 Leuten, die hier so sind? Was sind so eure Erfahrungen, wie kommen die? Also kommen die immer alle mit der S-Bahn, mit dem Fahrrad, kommen die von weit weg?
Also woher die kommen, das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Wie die kommen, das erfassen wir regelmäßig. Wir haben ja Mobilitätsstudiengänge hier und da haben wir ständig Masterarbeiten, die genau das erfassen. Von daher wissen wir, dass wir sehr wenig motorisierten Individualverkehr haben. Das sehen wir auch daran, dass wir sehr wenig Parkplätze auf dem ORF-Campus haben. Das braucht es hier auch nicht, weil wir sind ja perfekt angebunden. Wir haben 2 S-Bahnhöfe mit Julius-Leber-Brücke und Schöneberg. Wir sind so innerstädtisch, dass tatsächlich auch viele mit dem Fahrrad kommen. Und außerdem passt es ja zu unserer Unternehmenskultur oder Campuskultur, dass man eben seltener mit dem eigenen Auto hier anreist. Dann haben wir viele Veranstaltungsgäste, aber auch die kommen ja dann von komplett außerhalb. Die haben auch keine Autos in Berlin. Von daher Autoverkehr haben wir relativ wenig. Wir haben, um die Frage, wie binden wir unsere Nachbarschaft ein, wir haben natürlich viele Veranstaltungen, die öffentlich sind, gerade politische Veranstaltungen öffnen sich ja häufig. Das kommunizieren wir über Newsletter, über soziale Medien, wie man sich hier tatsächlich auch fachthematisch einbringen kann. Und wenn man es ein bisschen niedrigschwelliger möchte, haben wir natürlich unsere Campus-Gastronomien, die auch öffentlich zugänglich sind, wobei ich das hier gar nicht erzählen sollte, weil da sind wir gar nicht so erpicht drauf, so viele Gäste von außerhalb zu bekommen, weil unsere Campusmieter die auch sehr gerne mögen und die tatsächlich ganz gut besucht werden schon.
7000 Leute, glaube ich, das.
Aber jeder, der möchte, kann den ORF Campus zum Mittagessen oder wir haben ja seit neuestem auch eine Bäckerei, also auch ein Frühstück ist möglich, bis hin zum Dinner dann in unserem Abendrestaurant.
Ja, ist auch wichtig, dass man sowas dann auch erlebbar macht für die Umliegenden, dass es nicht wie so eine reingestellte Stadt irgendwie ist, sondern irgendwie organisch dazugehört dann irgendwann. Ja.
Ich bin ja fürs Kulinarische bei uns im Podcast zuständig, kann die Bäckerei nur sehr empfehlen. 150 Unternehmen, kleine und ganz große, ohne jetzt ein Ranking vorzunehmen, aber was sind gerade so die 3 spannendsten Ideen oder Produkte, wenn man das sagen darf, an denen hier geforscht, gearbeitet wird, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ach, ganz anfassbar spannend ist ja immer alles, was mit dem Thema Mobilität zu tun hat. Da ist das Thema Energie ein bisschen schwerer, da sieht man wenig. Trotzdem ist das natürlich das Thema, das uns im globalen Kontext in den letzten Monaten am meisten umgetrieben hat. Die Energiesicherheit, Energiepreise. Und da haben wir eben sehr viele Unternehmen, die da an Lösungen arbeiten oder an Lösungen forschen, sei es das Thema Wasserstoff oder auch Energiespeicher. Aber nochmal, ich finde eben auch unsere ganzen Mobilitätsunternehmen sehr spannend. Von daher, ich möchte da keine Lieblinge nennen, was uns wichtig ist. Ich habe ja schon gesagt, wir sind sehr gut vermietet. Wir kuratieren die Mieter hier wirklich. Also erstens habe ich schon erwähnt, wir achten aufs Thema. Wenn man nichts mit Energie- oder Mobilitätswende zu tun hat, dann ist man hier sicher nicht richtig. Ich habe ja einen Wirtschaftsförderungshintergrund, ich weiß dann, welcher Standort passen könnte. Man ist hier aber auch nicht richtig, wenn man dieses Kooperative nicht lebt. Wir sind schon ein Campus und wir wollen nicht, dass die Unternehmen sich hier einschließen und dann eine Adresse auf dem ORF Campus haben, sondern es geht schon auch darum, sich um die Campus-Community zu bemühen, sich einzubringen, unsere Universitäten zu unterstützen, Werkstudentenverträge zu vergeben, gemeinsame Forschungsprojekte zu unterstützen, bis hin dazu, sich in unsere Weihnachtsfeier einzubringen, also wirklich Campusleben hier mitzugestalten. Denn nur so sind wir gut und bleiben gut. Wir sind ja eingestiegen mit dem Thema Zukunft und Zukunftsort. Da kann man ja beim ORF Campus dann vielleicht Mitte nächsten Jahres mal ein Fragezeichen hintermachen, ob ein Ort, der fertig gebaut ist, wirklich noch ein Zukunftsort ist.
Ja, für den und wenn Rest er den, drumherum auf jeden Fall.
Und wenn er den Anspruch hat, dann muss er es zumindest durch seine Inhalte immer weiter unter Beweis stellen. Und deswegen schauen wir schon sehr genau. Was mich persönlich ja so begeistert am Arbeiten auf dem ORF Campus, sind ja die schlauen Leute hier. Das ist gar nicht das einzelne Unternehmen, sondern es ist ja total bereichernd, mit so vielen Superbrains hier zusammenzuarbeiten. Mit den großen, bekannten Brains wie einem Ottmar Edenhofer oder auch Klaus Töpfer, der hier noch ein Startup gegründet hat, bis hin zu den Studierenden aus aller Welt, Wir haben Simone Peter mit ihrem Bundesverband Erneuerbare Energien. Also ganz viele tolle Leute, die man ja so gar nicht so einfach trifft, kann man natürlich einen Termin beantragen und bekommt ihn vielleicht in einem Dreivierteljahr. Oder man kann hier essen, müssen sie alle, auch einfach mal Mittagessen gehen. Und dann, wie in jedem Unternehmen in der Kaffeeküche, den schnellen Austausch suchen. Und das macht es eben so besonders hier.
Ja, du hast gerade Zukunftsort angesprochen, ob ihr das noch seid. Ihr seid ja zumindest zukunftsweisend beim Thema CO2-Bilanz und Klimaneutralität. Ich habe auch eingangs schon gesagt, ihr habt schon die Klimaziele, die die Bundesregierung hat, schon lange erfüllt. Das habt ihr ja vermutlich nicht nur mit einer Maßnahme hingekriegt, also nicht nur energieeffiziente Gebäude, sondern ganz viele. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erzählen, was so die vielen, vielen Punkte sind, wie ihr das geschafft habt und was davon auch für andere Orte in Berlin oder für ganz Berlin beispielgebend sein kann.
Also die energieeffizienten Gebäude sind tatsächlich ganz wichtig, weil die schlauste Form des Klimaschutzes ist, wir haben noch Energie erstmal gar nicht zu verbrauchen. Von daher ist es natürlich intelligent, energiesparende Gebäude zu bauen. Das kann man mit ganz vielen Maßnahmen. Wir haben es hier gerade erlebt oder wir sitzen hier auch, wenn wir um uns rumgucken, ist schon wieder alles dunkel, klar, weil bei uns natürlich nur Gebäude, Räume beleuchtet werden, die auch genutzt werden. Wir haben eine sehr intelligente Form des Heizen und Kühlens mit einer Betonkernaktivierung. Also die Gebäude benötigen so wenig Energie wie nur möglich. Und ich habe gesagt, mit jedem Gebäude, das wir gebaut haben, sind wir noch ein bisschen smarter geworden. Da haben wir auch selbst viel gelernt. Trotzdem benötigen sie natürlich Kälte und Wärme, die wir hier auf dem Campus selbst produzieren. Wir haben die EUREF Energiewerkstatt gemeinsam mit der GASAG, wo wir aus zertifiziertem Biomethan, das ist also Gas, praktisch das aus Abfällen produziert wird, hier die Wärme und die Kälte für den EUREF Campus produzieren. In einem BHKW, den grünen Strom speisen wir ins Netz ein und damit erreichen wir unsere CO2-Neutralität, die wir uns auch ständig zertifizieren lassen. Das ist ein bisschen Energiewende 1.0. Heute würde man sicherlich nicht mehr auf das Thema Gas, und Biomethan ist in letzter Instanz Gas, würde man wahrscheinlich nicht mehr aufs Thema Gas setzen. Deswegen gehen wir in Düsseldorf auch einen anderen Weg und arbeiten dort mit einem anrainenden Baggersee und nutzen die thermische Energie dieses Sees. Das heißt, so ein Standort kann nicht 1:1 kopiert werden. Man muss ihn natürlich seinen Gegebenheiten anpassen. Aber tatsächlich versuchen wir wirklich Best Practice zu sein. Vor der Pandemie hatten wir bis zu 100.000 Besucher pro Jahr auf dem EUREF Campus. Wir haben einen eigenen Besucherdienst. Wenn man hier tagsüber unterwegs ist, sieht man die ganzen Delegationen. Das heißt, Politik, Medien, Unternehmen aus der ganzen Welt besuchen den EUREF Campus und schauen, was passen kann, was man als Ideen mitnehmen kann. Das ist nicht nur, weil wir da missionarisch unterwegs sind, sondern das ist ja tatsächlich auch schlau für unsere Unternehmen, die hier so ein bisschen 365 Tage im Jahr Hannover-Messesituation haben. Ich bleibe einfach in meinem Showroom sitzen und der EUREF Campus wird schon dafür sorgen, dass wer auch immer vorbeikommt, wir haben ja auch manchmal so ein bisschen royalen Glanz und Glamour, oder es ist ja schon ganz witzig, was hier alles passiert.
Wie royal?
Also der schwedische König zum Beispiel mit seiner Akademie der Wissenschaften war im vergangenen oder im vorverletzten Jahr hier. Also es ist tatsächlich schon sehr hochkarätig. Und ja, ich glaube, viele, viele nehmen was mit, knüpfen Kontakte zu den Unternehmen hier, knüpfen Kontakte zu den Forschungseinrichtungen. Ja, und dabei muss ich nochmal sagen, das Ganze haben wir ja ohne 1 Euro Fördergelder hinbekommen. Der EUREF Campus hat nie Fördermittel erhalten. Wir haben uns auch nie wirklich darum bemüht. Das trifft nicht auf jeden Mieter zu. Wir haben ja Mieter, die gefördert sind. Aber wir selbst haben diese Fördergelder nie erhalten, weil wir einfach davon ausgehen, dass so ein Projekt, wenn man es langfristig betreibt, und wir sind ja Bestandshalter, dann wird das schwierig mit Fördergeldern. Denn häufig, wenn die dann nicht mehr fließen, ist die Wirtschaftlichkeit auch nicht mehr gegeben. Heißt im Umkehrschluss, Reinhard Müller hat unter Beweis gestellt, dass man so ein Projekt aufsetzen kann, privat finanziert und damit sogar Geld verdienen kann, obwohl er diese strengen Klimaschutzmaßnahmen ergriffen hat. Erlaubt die Frage an andere Projektentwickler, warum schafft ihr das eigentlich nicht?
Die Frage würde ich ja gerne jetzt nochmal intensiver diskutieren, aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Mobility to Grid ist bei euch ja auch ein Riesenthema. Also wie schafft man es auf Dauer, Strom, Wärme, Verkehr bezahlbar zu halten und gleichzeitig klimaneutral zu machen? Wo siehst du uns da als Stadt, als Land? Reicht ihr als Blaupause, um das woanders überall so zu machen? Also schaffen wir das tatsächlich in die Gesellschaft hinein so zu transportieren, dass das irgendwann für alle auch bezahlbar bleibt oder wieder wird?
Also langfristig wird es keine günstigeren Energien geben als Erneuerbare. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ob man jetzt sagen kann, warum ist Berlin nicht morgen ein EUREF-Campus? So einfach ist das wahrscheinlich nicht zu beantworten. Aber man kann ja kleine Schritte gehen, kleine Areale angehen. Genau das macht ja unser Forschungscampus Mobility to Grid, dass genau diese Idee des EUREF-Campus jetzt ausgerollt wird auf Südkreuz, auf andere Standorte in Berlin, die dann schauen, was bei ihnen passt und was nicht passt. Wichtig war, du hast es gerade erwähnt, die Themen Energie und Mobilität immer gemeinsam zu denken. Das ist ja häufig fast kleinteilig. Wir haben hier einen riesigen Batteriespeicher, der es uns erlaubt, den Campus 3-4 Stunden autark zu betreiben, einfach, ich sage jetzt einfach, ich könnte es nicht, indem wir 19 Audi e-tron Batterien zusammengeschlossen haben und damit einen großen Speicher auf dem EUREF Campus haben. Da ist ein Geschäftsmodell daraus entstanden, das so funktioniert, dass nachts der grüne Strom, der häufig ja dann zu viel im Netz ist, gekauft wird, fast kostenfrei, da hat man häufig nur die Durchleitungsgebühren, hier gespeichert wird und am Tag, wenn er benötigt wird, wieder ins Netz eingespeist wird. Das sind viele, viele kleine Lösungen. Ich glaube auch, dass da die Wirtschaft schon sehr weit ist. Man muss ihnen nur die Räume geben, um das auszuprobieren. Und da ist der EUREF Campus natürlich perfekt. Komme ich wieder auf mein Thema Mobilität zu sprechen. Uns gehören ja nicht nur die Gebäude, uns gehört ja auch das Straßenland hier. Das heißt, wir können sehr viel an Mobilität auch ausprobieren auf dem EUREF Campus. Hier fuhr der erste autonome Kleinbus. Wir hatten die ersten dieser Roller. Wir haben ausprobiert, was funktioniert, was nicht funktioniert. Bei den Rollern zum Beispiel haben wir nach 2 Monaten gesagt, es funktioniert überhaupt nicht. Die waren hier, bevor sie eine Straßenzulassung in Deutschland hatten aber genau die Probleme, die es jetzt in Berlin gibt. Die waren nämlich ständig kaputt, wurden uns geklaut, piepten, lagen überall rum, sodass wir nach 2 Monaten, nur wie es Paris jetzt gemacht hat, gesagt haben, das passt nicht, die könnt ihr wieder wegräumen.
Das ist auch deine Antwort für Berlin, die müssen aus dem Straßenbild?
Also, ich bin keine Politikerin. Ich glaube nicht, dass sie wirklich zur Mobilitätswende beitragen. Ich sehe jetzt wenig Leute, die ihr Auto stehen lassen, um diesen Roller zu nehmen. Ich sehe eher Leute im Alter meiner Kinder, die damit den Weg zum Späti oder sonst was zurücklegen.
Sind insgesamt, glaube ich, vorrangig Fußwege.
In Sachen Benutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit einer Stadt sind sie auch nicht wirklich hilfreich. Von daher möchte ich die Antwort nicht für Berlin geben. Für den EUREF Campus haben wir sie gegeben und haben gesagt, das wird hier nicht benötigt. Das autonome Fahren war super, der autonome Shuttle. Dafür waren wir dann zu klein. Der fuhr hier im Kreis. Kann man dann irgendwann, ist sowas ausgetestet. Aber ja, das zeigt eben, dass wenn man Unternehmen den Platz einräumt, Berlin macht das jetzt ja mit Tegel beispielsweise auch, um Dinge auszuprobieren, dann geht ganz viel. Und dann sind das viele kleine Schritte, die dann zum Erfolg führen.
Also mehr Reallabore.
Ja, mehr, genau. Wie auch immer man es nennen möchte, mehr Platz, um Anwendungen zu testen und ein bisschen Mut, weil natürlich geht vieles schief, aber ja, so ist das. Kennt jedes Start-up. Manches klappt, vieles klappt nicht.
Sehr wie in der Politik.
Aber die Debatte passt gerade, weil die Lizenzen für die Roller laufen aus Ende des Jahres. Und für das nächste Jahr muss es eine neue Regelung geben.
Ja, ich möchte mich da gar nicht weiter zu äußern. Ich habe das letztens im WDR schon getan, da habe ich die Geschichte auch erzählt. Und dann riefen ganz viele Leute bei mir an, Bremen etc. und sagten, ach Mensch, Sie sind da so Expertin für. Bin ich überhaupt nicht. Ich habe das nur hier auf unseren 5,5 Hektar ausprobiert.
Ja, aber vielleicht hätten wir uns das vorher mal anschauen sollen, wie das hier auf 5,5 Hektar versucht wird und geklappt hat oder nicht geklappt hat. Ja, ich glaube, momentan sind die Roller leider eher Ärgernis in der Stadt. Aber Politik ist insgesamt nochmal ein gutes Stichwort. Du hast es vorhin schon gesagt, dass ihr auch sehr viele politische Veranstaltungen hier habt, im weitesten Sinne. Also aus SPD-Sicht sind es natürlich ein paar feste in Erinnerung, aber auch die harten Verhandlungen, Koalitionsverhandlungen, Sondierungsgespräche. Der Parteivorstand auf Bundesebene hatte hier mal eine Jahresauftaktklausur. Das freut, glaube ich, die Schönebergerinnen und Schöneberger oder zumindest uns beide auf jeden Fall immer, wenn man da die Bilder im Fernsehen sieht und dann denkt, ach, das ist hier in Schöneberg und auf dem EUREF Campus. Abgesehen von den Bildern und dass es natürlich schön ist, dass ihr bekannt seid und gefragt werdet, hast du den Eindruck, dass vielleicht der Ort auch einen Einfluss hat dann auf die Gespräche und Verhandlungen?
Also bestimmt. Also erstens sind wir natürlich gut gelegen. Wir sind mitten in der Stadt und trotzdem relativ ruhig. Also man kann hier wirklich auch draußen, gerade bei Sommerfesten und so, ist ja schön, dass man so einen idyllischen Ort mit direktem S-Bahn-Anschluss hat. Viele dieser Veranstaltungen versuchen aber natürlich auch den EUREF Campus inhaltlich einzubinden, Akteure aus unserer Community einzuladen. Harten Faktoren, weichen Faktoren sind natürlich, man merkt, das ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass wir Inhaber geführt sind. Das ist schon alles sehr, sehr schön hier. Und wir achten sehr darauf. Wir sind eben kein Immobilienentwickler, der ein Projekt fertigstellt und es verkauft, sondern wir versuchen Tag aus Tag ein, es noch schöner zu machen und zu gucken, dass die Leute sich hier wohlfühlen, Orte zu schaffen, an denen man sich gerne aufhält. Und ja, das merkt man diesem Standort einfach an, dass er eine hohe Aufenthaltsqualität hat und Ansprechpartner. Wir haben alles aus einer Hand. Das, was so der klassische Immobilienbetreiber outsourced, haben wir alles ins Unternehmen geholt. Das heißt, alle Hausmeister, Servicekräfte, Köche etc. sind Mitarbeiter unserer Unternehmensgruppe. Und wenn dann bei meiner Veranstaltung etwas nicht rund läuft, dann können wir das sofort Abhilfe schaffen. Und das ist so ein, glaube ich, so ein Gesamtpaket, blödes Wort, aber das führt dazu, dass die Leute sich hier wohlfühlen und wir dann auch weiterempfohlen werden.
Und ich kann, weil das jetzt die nächste Frage ist, die natürlich von mir kommen muss, Kulinarik, bestätigen, weil ich sowohl Koalitionsgespräche als auch Sondierungsgespräche hier schon etliche Male mitmachen durfte. Es schmeckt jedes Mal. Das ist ja auch sehr wichtig, dass das sozusagen bei anstrengenden Veranstaltungen, Sitzungen, das Essen stimmt. Und meine Frage diesbezüglich, was gibt es denn hier auf dem Campus? Mach's mal ganz konkret.
Also als Reinhard Müller angefangen hat, hatte er ein bisschen Angst, dass die Leute hier verhungern. So ganz nah hier dran ist ja nichts wirklich, wo man, oder war zumindest 2008 nicht, wo man auch mal ein Geschäftsessen hätte machen können, so dass er praktisch von Anfang an seinen Stamm-Italiener hier angesiedelt hat und gesagt hat, du hast hier jetzt eine Zweigniederlassung auf dem EUREF Campus. Hatte ein, zwei Jahre als Zweigniederlassung betrieben und sich dann hier komplett angesiedelt. Und im nächsten Schritt haben wir das Ganze nach oben skaliert und einen Sternekoch geholt, Thomas Kammeyer, der lange, sehr, sehr lange das Hugos im Interconti bekocht hat, der dann als kulinarischer Leiter auf den EUREF Campus gekommen ist. Und mit jedem Gebäude haben wir auch ein neues Restaurant eröffnet. Das heißt, wir haben ein italienisches Restaurant, wir haben ein asiatisches Restaurant, wir haben unser Café im Wasserturm, das ist so ein bisschen unser Stammhaus, eher österreich-ungarische Küche, österreich-deutsche Küche. Wir haben ein vegetarisch-veganes Restaurant, dann haben wir die Werkstatt, das ist so ein bisschen Streetfood und Burger. Wir haben eine Bäckerei und unser Abendrestaurant The Court. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Wenn ich jeden Tag woanders essen gehen möchte, geht das, muss ich den Campus nicht verlassen. Das ist nichts, womit man Geld verdienen kann, mit Mittagstisch. Das ist insofern nicht so schlimm, als dass, du hast es gerade erwähnt, dass auch die Caterer für Veranstaltungen sind. Das heißt, wir haben nicht nur das Mittagsgeschäft, sondern wir haben auch viel Catering-Geschäft. Und unsere Partner, unsere Mieter unterstützen uns insofern. Es ist ja Voraussetzung, wenn man auf den EUREF Campus kommt, dass man auf eine Kantine verzichtet. Die darf man hier nicht haben, weil sie der Campus-Idee widerspricht. Dann isst man nämlich nur mit seinen Kollegen und nicht mit den anderen. Kantine kostet auch Unternehmen sehr viel Geld, von daher sind die gar nicht so traurig. Wir haben eine Campus-Card, die von den Unternehmen, von den Mietern ein wenig subventioniert wird. Das heißt, der einzelne Mitarbeiter bekommt dann das Essen auch noch ein bisschen günstiger. Und so bekommen wir das hin, auf so einem hohen Niveau hier unsere Miete zu versorgen. Und das funktioniert wunderbar. Die sind alle gut genutzt, die Restaurants.
Und ihr habt einen Weihnachtsmarkt auch.
Wir haben auch einen Weihnachtsmarkt, den wir sehr frühzeitig dieses Jahr eröffnen. Deswegen nennen wir ihn, glaube ich, Wintermarkt. Wir beginnen schon am 17. November für die Campus-Community. Und danach steht der zur Verfügung für Unternehmen, Institutionen etc., die das mieten, die Lust haben, eine Weihnachtsfeier draußen zu machen. Die Idee hatten wir in der Pandemie, als doch alle ein bisschen zurückhaltend waren, sich an die großen gesetzten Tafeln zu setzen. Das ging draußen besser. Und ja, das ist eine sehr, sehr schöne Atmosphäre dann hier auf dem ORF Campus.
Es sieht jetzt schon ein bisschen weihnachtlich mit der Beleuchtung draußen aus. Und so beleuchtete Sterne und so, in denen wir gerade vorbeigelaufen sind.
Ehrlich gesagt ist das auch schon der Beginn unserer Weihnachtsbeleuchtung.
Kann man sich gut vorstellen.
Wir lassen die auch immer lange stehen, was einfach schöner ist, wenn hier ein bisschen schönes Licht ist.
Das stimmt. Wir sind schon bei unserer Abschlussfrage, bevor wir gleich nochmal auf den Lieblingsort kommen. Und bei der Abschlussfrage gucken wir immer ein bisschen in die Zukunft. Also du hast ja vorhin schon gesagt, was ist das eigentlich noch ein Zukunftsort, wenn es hier fertig ist? Daher zum einen Frage, wann ist es denn fertig? Und dann, was wollt ihr dann machen?
Also fertig ist ja so ein Ort nie. Fertig gebaut haben wir Mitte nächsten Jahres. Dann machen wir noch so 1, 2, 3 Verbesserungen an einigen Gebäuden. Aber letztendlich können wir sagen, 2024 ist der ORF Campus Berlin fertiggestellt. Reinhard Müller ist auch wild entschlossen, keine Projekte mehr in Berlin zu machen. Von daher sind wir dann hier in Berlin durch. Wir bauen aber ja derzeit den zweiten ORF Campus in Düsseldorf. Der ist im ersten Bauabschnitt ebenfalls im kommenden Jahr fertig. Da gibt es dann aber noch 2 weitere, die mit einem Jahr Versatz dann fertiggestellt werden. Von daher werden wir uns dann auf Nordrhein-Westfalen konzentrieren. Und sicher wird es weitergehen und wir werden weitere Projekte außerhalb Berlins beginnen. Da müsst ihr nochmal wiederkommen, da erzähle ich ein anderes Mal von.
Aber Stammsitz bleibt Schöneberg.
Definitiv. Und ich bin ja auch so total Berlinerin, dass ich ja fast Lust hätte, den zweiten ORF Campus in Tempelhof oder sonst wo zu bauen. Aber dafür ist auch kein Platz mehr in dieser Stadt. Das ist schon richtig, dass wir da weiterziehen. Und Stammsitz der ORF AG bleibt definitiv Berlin-Schöneberg.
Das ist auch eine wunderbare Überleitung zu unserer Lieblingskategorie, der Ort, der dir im Herzen liegt, in Schöneberg. Was ist dein Lieblingsort in Schöneberg?
Jetzt darf ich ja nicht ORF Campus sagen, ich bin ja vorgewarnt worden. Das finde ich ganz schwierig. Ich kann es aber so alltäglich beantworten. Ich bin ja Fahrradfahrerin, auch ich komme nicht mit meinem Auto, sondern ich komme mit dem Fahrrad und fahre deswegen jeden Tag, ich wohne in Wilmersdorf, Grenze Schöneberg, jeden Tag durch den Volkspark Schöneberg. Das ist morgens ganz schön, weil irgendwie jetzt gerade herbstlich nett. Aber ich genieße es vor allen Dingen abends. So diese Fahrradfahrt durch den Park ist so ein bisschen. Dann komme ich so mit sauberem Kopf nach Hause, der Moment nochmal nachzudenken. Ein wirklich, wirklich toller Ort, der auch in der Pandemie toll war, weil da so ein bisschen Leben immer noch stattgefunden hat. Von daher würde ich sagen, das ist so der Volkspark.
Der Rudolf-Wilde-Park heißt, 650 Meter lang und 6,6 Hektar groß.
Aber der meiste Teil in Wilmersdorf, glaube ich.
Das stimmt. Genau. Wiebke, dein Lieblingsort?
Mein Lieblingsort, Michael und ich konnten ja schon sehr, sehr viele nennen. Manchmal wiederholen sich Sachen, aber ich habe noch mal was wir, glaube ich, noch nicht genannt haben. Ist mehr ein interessanter Ort als ein Lieblingsort. Und zwar der Schwerbelastungskörper oder der Informationsort Schwerbelastungskörper, wie es heißt.
In Tempelhof.
Aber es ist ja gefühlt ist es Schöneberg.
Ja,
es ist sehr, sehr nah an der Grenze. Wir nehmen das mal noch mit rein. Ich war da nämlich zum Tag des offenen Museums. Den Tag des offenen Denkmals war ich da. Das erste Mal auch mal drin schauen. Das war schon, ein interessanter Ort, kein schöner Ort, aber man kann sich das auf jeden Fall mal anschauen, weil das auch so ein bisschen verbildlicht, was für eine unfassbare, monumental, Perversion da so geplant war für Berlin damals von den Nationalsozialisten, wie sie sich da ihr Denkmal setzen wollten und einfach mit so absurden, riesigen Bauschwerbelastungskörpern testen wollten, wie viel können sie denn den Boden belasten. Eigentlich total absurd, so ein riesiges Bauwerk zu bauen, nur um mal zu testen, was so geht. Aber deswegen ein interessanter Ort zumindest.
Und ich war zum Tag des offenen Denkmals im ICC, das steht auch nicht in Schöneberg. Aber ich bleibe heute mal kulinarisch und werde tatsächlich eine Bäckerei auf dem Eurof Campus nennen, und zwar die Gorilla-Bäckerei. In der Nähe ist der Hundeauslauf, wo wir mit unserem Hund öfter mal sind, und deswegen am Wochenende gehen wir da gerne frühstücken. Das ist wirklich eine sehr aufgeräumte Bäckerei und eine sehr leckere Bäckerei. Also ich empfehle allen mal vorbeizugehen, nicht böse sein, wenn man nicht gleich einen Platz bekommt, weil in der Tat, du hast das angesprochen, das ist sehr beliebt. Ein bisschen warten, hat auch eine schöne Terrasse. Das Wetter lädt jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht mehr für die Terrasse ein, aber zumindest drinnen kann man sehr leckere Dinge genießen. Und ich habe einen Punkt vergessen, ich breche jetzt unsere Regel. Es gibt auch einen Pool auf dem Gelände.
Ja, das sagen wir immer nicht, damit wir nicht so
posch. Ach so, dann habe ich jetzt was verraten.
Ja, tatsächlich haben wir einen Pool, den wir heizen mit der Gorilla-Abwärme. Das heißt, morgens am besten baden, wenn die gebacken haben. Den wir mittags öffnen für, also jetzt natürlich nicht, jetzt ist die Saison vorbei, den wir aber mittags öffnen für die Campus-Community, also für all die, die sich gerne in Badebekleidung begegnen, im beruflichen Kontext, ich gehöre nicht dazu, ist das ein schöner Ort, um die Mittagspause zu verbringen. Und ansonsten ist der integraler Bestandteil unserer Veranstaltung auf dem Euref Campus für einen Sundowner ein ganz wunderbarer Ort.
Mensch.
Also der Geheimtipp für alle, die so lange hingehört haben hier im Podcast.
Auf jeden Fall. Zukunft wird gemacht, und zwar mitten aus Schöneberg. Liebe Karin Teichmann, vielen Dank für die wunderbare Runde, die wir miteinander hatten. Bevor wir jetzt Schluss machen für heute, gibt es noch ein bisschen Hausmeisterliches von Wiebke, und zwar mit den Hinweisen, wo man uns hören und finden kann.
Man kann uns wie immer hören in allen gängigen Podcast-Portalen unter der Schöneberg-Podcast. Man kann uns teilen und liken und weiterempfehlen an Familie und Freunde und natürlich viele NachbarInnen in Schöneberg. Und man kann alle Links zu allen Portalen und allen alten Folgen auch noch finden auf dein-schöneberg.de/podcast. Da ist dann alles zu finden.
Und wer einen Vorschlag hat für einen Gast bei uns im Podcast, darf uns das auch gerne schicken. Vielen Dank für die heutige Runde. Viel Spaß beim Reinhören. Alles Gute.
Tschüss.